Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue Weltwoche-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 11. Mai 2024. Die Weltwoche, Ihre Zeitung für Meinungsvielfalt, für Rede und Gegenrede. Wir sind die Nonkonformisten in dieser klirrenden, eisigen Stimmung des Kalten Kriegs, die sich da draußen zunehmend verbreitet, zum Leidwesen vieler Deutscher. Vielen Dank für die Zuschriften, die ich in diesem Zusammenhang erhalten habe. Aber ich glaube, Sie sehen das zum Teil sehr, sehr ähnlich wie wir hier gewissermaßen aus der geschützten Werkstatt in der Schweiz. In Deutschland ist die politische Atmosphäre derzeit garstig, nicht kodiert auf Vielfalt, sondern auf Einfalt. Es herrscht auch eine merkwürdige Verspanntheit, eine latente Aggressivität, ein lauerndes Moment ist da zu beobachten. Jeder sieht sich da potenziell im Visier, man will nichts Falsches sagen, ein Adjektiv kann einen bereits in Verruf bringen. Und da ist die Weltwoche ein Gegenakzent, ein Kontrapunkt, denn seit über 90 Jahren halten wir eben die Meinungsvielfalt hoch. Auch die qualifizierte Heiterkeit, die Lockerheit, sich eben nicht zu verbeißen, sich nicht zu versteifen, nicht zu versteinern und auch das Leben nicht schwerer zu nehmen, als es ist. Das heißt nicht verdrängen, heißt nicht Probleme schön schminken, sondern es bedeutet, dass man sich eben auch den Problemen mit einer, ja, Haltung qualifizierter Zuversicht nähert, die ja auch historisch berechtigt ist, denn die Welt ist bis jetzt noch nicht untergegangen, selbst die größten Katastrophen haben wir überlebt. Und nicht, dass wir uns nach den Katastrophen sehnen, aber wir müssen doch immer den Lichtblick am Ende des Tunnels in der Finsternis nicht aus den Augen verlieren. Unser neues Blatt bemüht sich natürlich, hier auch wieder eine Vielfalt von Perspektiven und Standpunkten zu bringen. Das ist das redaktionelle Credo unserer Zeitung. Wir geben unseren Autoren die Freiheit, ihren Standpunkt möglichst ehrlich und überzeugend darzulegen. Wir haben keine Pensée unique, keine Unité de Doctrine, keine politische Generallinie. Wir haben viele Autoren, die natürlich auch beherzte Auffassungen, zum Teil auch sehr subjektiv, da in Erscheinung treten und das leidenschaftlich nach vorne bringen, aber eben nicht nur eine Meinung. Und das scheint mir heute ganz besonders wichtig zu sein. Wir leben eben in verblockten, in vereisten, in Frontenzeitungen. Wir haben einen neuen Kalten Krieg, wir haben eine Stimmung der Konfrontation, wir haben all diese Besserwisser und Alleswisser, die sich da aufschwingen. Und da muss die Weltwoche mit einer gewissen subversiven, ja, Bescheidenheit auch auftreten und nicht auch noch versuchen, da die Besserwisser durch noch mehr Besserwisserei zu übertrumpfen. Nun also, das Cover, ich habe es mir ausgedruckt, Biden ist gefährlicher als Trump. Ein sehr interessanter Mann im großen Gespräch, im Porträt von unserem Kollegen Daniel Rieser. Matt Taibbi heißt er, ein Star des linken US-Journalismus, Aufdecker dieser Twitter-Files, da ging es darum, wie die US-Behörden CIA und FBI Druck gemacht haben auf die Social-Media-Plattform, um kritische Artikel gegen Joe Biden zu unterdrücken, um auch Trump-Anhängern damals vor allem das Konto zu sperren. Zuletzt wurde auch der US-Präsident damals noch ausgebremst von Twitter. Und Matt Taibbi hat hier diesen Angriff auf die Meinungsäußerungsfreiheit minutiös dokumentiert. Und das hat ihn zu einem Helden der Free-Speech-Bewegung gemacht. Und mein Kollege Daniel Rieser hat ihn besucht bei sich zu Hause. Und die beiden reden über die Zustände in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie sich eben dort auch dieses Scheiterhaufen-Denken, diese inquisitorische Mentalität zusehends ausprägt und ausbreitet. Natürlich greift das, schwappt das auch auf uns über hier in Europa. Und da sind natürlich die Leser, die Zuschauer, die Bürger gefragt, entgegenzuwirken. Das ist das große Thema des Matt Taibbi. Biden ist gefährlicher als Trump. Das ist interessant, dass für diesen linken Journalismus, für diesen linken Journalisten, Entschuldigung, der jetzige US-Präsident, der ihm ja weltanschaulich eigentlich näher stehen müsste unter demokratiepolitischer, freiheitspolitischer Hinsicht, als viel gefährlicher und schlimmer erscheint als der Ex-Präsident, der sich erneut um das höchste Amt in Amerika bewirbt. Alle gegen Höcke, warum der Prozess ein Fehler ist, eine sehr interessante und wie ich meine relevante Intervention von Hubertus Knabe. Hubertus Knabe ist hoch angesehen als jemand, der sich immer dafür eingesetzt hat, dass die Missstände in der damaligen DDR aufgedeckt werden, sozusagen ein wandelndes Frühwarnsystem gegen totalitäre Tendenzen. Und dass er nun kritisch Stellung nimmt zu diesem Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke, lässt aufhorchen. Ich glaube, das ist eine Stellungnahme, wie man sie so in einer deutschen Zeitung und zum Teil auch in schweizerischen Zeitungen nicht lesen kann. Die Weltwoche bildet hier gewiss eine Ausnahme. Reitpeitschenpolitik, Deutschlands Parteien wie Adelsklicken, Alexander Wendt von Tichys Einblick, ganz herzlichen Dank den Kollegen, nimmt hier etwas unter die Lupe, die Tendenz der deutschen Parteipolitik, des Establishments, sich abzuschotten, sich zu imprägnieren gegen Kritik. Wer da Kritik übt an der deutschen Regierung, an den Ampelparteien, der läuft ja schon fast Gefahr der Gotteslästerung, bezichtigt zu werden. Wir haben Gesetze, in denen die freie Rede, auch die freie Kritik eingeschränkt wird. Und Alexander Wendt, jemand, der auch die DDR noch von innen kannte, dort aufgewachsen ist, der schreibt hier einen sehr, ja, triftigen Artikel, der sich mit diesen Entwicklungen kritisch auseinandersetzt. Reitpeitschenpolitik, Deutschlands Parteien wie Adelsklicken, eine Klasspolitik, eine politische Klasse setzt sich da über das Volk hinweg. Frühling im Donbass, eine Reise durch die von Russland kontrollierten Gebiete, sehr interessant, was Guy Metton, unser Autor, da zurückgebracht hat. Da lesen Sie ja gar nichts in deutschen Medien aus den besetzten, kontrollierten, eroberten Gebieten, je nachdem, wie Sie das schildern wollen. Aus russischer Sicht sind das die befreiten Gebiete. Guy Metton hat mit Leuten gesprochen, die dort leben, die ihm ihre Sicht auf den Krieg schildern, die auch noch einmal vergegenwärtigen, was der Donbass erlebte in den letzten 8 Jahren von 2014 bis 2022, als diese Gegenden beschossen wurden von der Artillerie aus Kiew. Wir haben ja faktisch eine Art Bürgerkrieg gehabt damals, eine Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass. Und aus russischer Sicht ist das ja eine Intervention, um diesen Krieg zu beenden, diesen innerukrainischen Krieg. Das wird ja bei uns überhaupt nicht akzeptiert, so eine Darstellung. Hier haben Sie einmal die andere Sicht. Professor Bruno S. Frey, der wohl renommierteste Ökonom der Schweiz mit internationalem Renommee. Wir sind so jung, wie wir uns fühlen. Ja, das stimmt. Das Alter ist eben nicht primär eine Frage der Jahresringe und der Biologie, sondern eben auch, sofern es die Gesundheit erlaubt, der Einstellung, die man dem Alter gegenüber an den Tag legt. Es gibt ja bereits viele Frühvergreiste, die mit 30, mit 35 tatsächlich greisenhaft daherkommen, festgefahren sind, festgezurrt in ihrem Denken. Und viele ältere Leute, vor allem wenn sie ihre Karriere hinter sich haben, entdecken die Freiheit neu, die Unabhängigkeit und können so eben Dinge aussprechen, die andere auch aus karrieretechnischen Gründen gar nicht auszusprechen wagen. In meinem Editorial befasse ich mich mit einer Tendenz, die mich zunehmend beunruhigt. Ich bin zwar Optimist und glaube, dass das auch Fehlentwicklungen sind, die den Leuten die Augen öffnen, sodass man das dann korrigiert, aber sicher ist das nicht. Und die Frage lautet immer, wie groß ist der Schaden, bis dann endlich die Korrektur erfolgt. Ich habe den Titel gewählt, Liberalismus als Dogma. Und das ist ja ein interessantes Phänomen, dass liberale Gesellschaften sich eben auch dogmatisch verhärten können. Dass der Liberalismus, der ja eigentlich für die Freiheit, für die Individualität, für die Pluralität einsteht, dass das plötzlich zu einer Monokultur werden kann, zu einem aggressiven Einheitsbrei. Und wehe denen, die da von diesen liberalen Dogmen oder was dazu erklärt wird, abweichen. Und das ist etwas, habe darüber gesprochen in meiner Daily-Sendung, mit Blick auf Ratzinger zum Beispiel, Papst Benedikt, aber es gibt auch viele andere Autoren, die diese Begriffe kennen. Der sanfte Totalitarismus, ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass ein ungarisch-amerikanischer Autor, John Dreher, diesen Terminus auch schon verwendet hat. Wenn das so ist, dann ist das sehr treffend meines Erachtens formuliert, der sanfte Totalitarismus, der allerdings, da habe ich viele Zuschriften von Ihnen erhalten, gar nicht mehr so sanft ist, sondern durchaus rabiat auftritt. Ich beschäftige mich mit dieser Thematik und stelle eine Verbindung her zum deutschen Grundgesetz, das am 23. Mai seinen 75. Geburtstag feiert. Und die Frage wird aufgeworfen, inwiefern eigentlich die Konstruktion des Grundgesetzes diese autoritären Tendenzen befördert, diesen Antiliberalismus im Gewand des Liberalismus. Und als Kronzeuge dient mir hier Karl Jaspers, der große deutsche Existenzphilosoph, der am Schluss seines Lebens in Basel gelehrt hat, vielleicht auch inspiriert war von der schweizerischen Erfahrung. Und Karl Jaspers hat genau diese Entwicklung, diese Tendenz hin zur autoritären Regierung, zur Parteienoligarchie, zur Unterdrückung der Opposition, zu Parteienverboten und auch zur Bekämpfung des freien Geistes, das hat er alles hellsichtig in der Bundesrepublik des Jahres 1966 schon angelegt gesehen. Damals war er allerdings noch zu früh, wurde er kritisiert. Die renommierten Politikwissenschaftler haben ihn fast ausgelacht. Kurt Sontheimer, der große Politologe, antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik, haben die Kritik von Jaspers als völlig überzogen weggewiesen. Wenn man heute die Texte liest, leider vergriffen, wohin treibt die Bundesrepublik, dann empfindet man sie als geradezu unheimlich aktuell. Und Karl Jaspers gewissermaßen als Prophet, als Visionär von Fehlentwicklungen. Und auch hier wieder meine Deutung natürlich optimistisch. Ich glaube, das ist ein Augenöffner für Deutschland und könnte auch ein Wegbereiter sein hin zu mehr Volksbeteiligung. Denn das ist das Urübel, dass der Karl Jaspers da vermutet, dass man eben das Volk mit dem Grundgesetz zu stark ausgebremst habe, dass eben die Demokratie Deutschlands auf der Volksverachtung berufe und so gesehen auch auf einer falschen Interpretation der deutschen Geschichte. Er führt das aus, er sagt, es sei unstatthaft und nicht gerechtfertigt, das deutsche Volk primär zur Verantwortung zu ziehen für die Hitlerjahre. Denn Hitler sei als Diktator ja von den damals herrschenden Parteien installiert worden. Und die hätten auch die Dämme brechen lassen. Also natürlich sind am Schluss immer alle irgendwo verantwortlich für ein politisches Geschehen. Aber ich finde diese Differenzierung, die da vorgenommen wird, und auch diese Entlastung, diese Relative des deutschen Volkes, finde ich interessant, denn in der deutschen Politik hat sich ja eingebürgert, dass die Politiker immer aufs deutsche Volk zeigen, wenn sie von 33 bis 45 reden, so als ob die deutschen Politiker, auch die Parlamentarier von damals, überhaupt nichts damit zu tun gehabt hätten. Und diese geschichtspsychologische Ausgangslage nimmt der Karl Jaspers eben auch noch in den Blick. Das schreibe ich nicht, dieses Kapitel berühre ich nicht, aber ich erwähne es hier, weil das Buch ist wirklich von großer aktueller Brisanz und unbedingt zu empfehlen. Und vor allem auch empfehle ich Ihnen die Weltwoche, denn wenn ich da in die deutsche und auch in die schweizerische Zeitungslandschaft hinausblicke, dann stelle ich mit Bedauern fest, dass dieses Block denken, diese Frontenbildung sich immer mehr abbildet, dass wir da immer mehr Schwarz-Weiß-Schablonen haben, zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Zeitung Tagespost, das katholische Blatt mit einem Leitartikel auf Seite 1, die blaue fünfte Kolonne, da wird wieder eingehämmert auf den Maximilian Krah von der AfD wegen dieser mutmaßlichen Spionageaffäre. Und man stellt jetzt die AfD hier als landesverräterische Kraft hin, die sozusagen mit den Potentaten und mit den Grüsseln der Weltgeschichte und der Gegenwart sich ins Bett lege. Was komplett ausgeblendet wird in diesem kurzen Artikel, ist die Tatsache, dass zum Beispiel der deutsche Verfassungsschutz ja offenbar genauestens Bescheid wusste über die China-Connections da dieses Mitarbeiters. Man hat aber den Maximilian Kra im Dunkeln gelassen. Ja, warum wollte man den reinlegen? Warum haben ihn die Behörden nicht informiert, nicht gewarnt? Meine, solche Dinge müssten doch zumindest angesprochen werden. Sie werden ausgeblendet. Und das heißt, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Blockdenken, ich beobachte es auch in der Schweiz. Nehmen Sie die Berichterstattung jetzt über den Besuch von Xi Jinping, des chinesischen Präsidenten, in Europa, in Ungarn. Die Zeitungen, eine Neue Zürcher Zeitung, eine FAZ, die sind voll von abfälligen, hämischen Kommentaren. Ja, Ungarn, das Einfallstor der Potentaten, das Einfallstor Chinas. Wissen Sie, ich glaube, sehr viele dieser Journalisten blenden aus, dass der Freihandel und auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen Deutschland und China, das sind einfach Grundlagen des Wohlstands. Und wenn man das aus der Wohlstandsverwahrlosung heraus, wenn man glaubt, es gehe einem auf ewig lang gut, wenn man das einfach mit der Kettensäge zerschreddert, ja, dann wird man früher oder später, eher früher als später, ein böses Erwachen erleben und eben sagen, ja gut, man kann das schon machen, man kann sich da schon auf den Hochsitz der eigenen moralischen Befindlichkeiten stellen und es sich dort gemütlich einrichten. Aber das hat seinen Preis. Und das wird bedeuten, dass der Wohlstand zurückgeht, die Arbeitslosigkeit steigt, die US-Abhängigkeit zunimmt. Alles Entwicklungen, die nicht zwingend im Interesse etwa von Deutschland sind. Und wir bemühen uns einfach, diese Fragen weniger emotional und weniger ideologisch hier zum Thema zu bringen oder zumindest aus unterschiedlicher Perspektive zu diskutieren, damit Sie sich am Schluss ein Bild machen können. So, meine Damen und Herren, ich habe geschlossen für heute. Noch einmal ein Blick auf das Titelbild unserer Deutschland-Ausgabe. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie da ein Abo lösen. Wir haben attraktive Angebote www.weltwoche.de oder im App Store gehen Sie auf Weltwoche Deutschland. Immer wieder neue Artikel, neue Themen und jede Woche auch eine extra auf Deutschland abgezirkelte internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie zum Kreis unserer Abonnenten gehören und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich bereits aufs Wiedersehen am nächsten Montag bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, selbstverständlich, gut gelaunt. Das ist eben auch etwas, was die Weltwoche auszeichnet. Nicht nur Meinungsvielfalt, sondern gegen die zum Teil in Deutschland, so wirkt es aus der Schweiz, manchmal grassierende Verbissenheit, erlauben wir uns auch, etwas heitere Akzente einzustreuen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Und der Weltuntergang, den hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Kein Grund für Weltuntergangsbegeisterung oder Weltuntergangsverbissenheit. Schon gar nicht. Ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald.